Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und mit Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von dem reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht von dort zu uns herüberkommen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Herr Jesus Christus, reinige meine Lippen, reinige meine Zunge, reinige meine Gedanken und lass mich das reden, was du mir gegeben hast. Amen. Ihr Lieben, dann bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters schickst, denn ich habe noch 5 Brüder, damit sie nicht auch noch an den Ort dieser Qual kommen. Ich will es nochmal sehr deutlich sagen: Es ist ein Gleichnis. Es ist ein Bild, was Jesus hier gebraucht. Und er gebraucht es einzig und allein, weil im Hintergrund die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen und er ihnen in diesem Bild eine Botschaft sagen möchte. Und es ist eine krasse Geschichte. Es geht um die Hölle und um den Himmel. Es geht um die Verlorenheit und um die Rettung. Es geht in unserer Geschichte um den Tod und um das ewige Leben. Es geht auch in dieser Geschichte um die Endgültigkeit meiner Lebensentscheidungen für Gott oder gegen Gott, für einen Glauben oder gegen einen Glauben. Und Jesus warnt die Zuhörer in einer konstruierten Geschichte, in einem Bild. Als Vergleich: Ich habe es mal so mit einem Theaterstück verglichen. Er öffnet so ein wenig den Vorhang zum Himmel und den Vorhang zur Hölle. Er blickt mit seinem Publikum tatsächlich entweder in die Abgründe oder in den Himmel. Er schaut sich die Qual an oder das Paradies. Das ist die Realität. Das mutet Jesus seinen Zuhörern zu. Und ich glaube, dass diese Geschichte auch ganz gut ins Heute passt. Weil wir sträuben uns in der Regel, über das Thema der ewigen Verlorenheit nachzudenken. Wir hoffen immer, dass, wenn jemand gestorben ist, dass er irgendwie noch in den Himmel kommt. Und Jesus zieht hier einen Schlussstrich. Ich würde sagen, er redet wirklich Tacheles. Er sagt, wie es ist. Und ich habe ganz viele oder von einigen gehört, dieses Gleichnis ist so unbequem, eigentlich mag ich das gar nicht. Hölle ist sowieso suspekt, mit dem Himmel kann ich ja noch was anfangen, aber Hölle, bitte hört mir damit auf. Und wir müssen ganz deutlich sehen, für einen der Toten gibt es kein Happy End. Das ist übrigens aber auch schon bei den verlorenen Söhnen so. Für den älteren Sohn gibt es kein Happy End. Der bleibt verloren. Aber diese Geschichte passt ins Heute, weil es eine Geschichte ist, die uns Folgendes lehrt. Es sind zwei Männer vor ihrem Tod, die werden beschrieben, vor ihrem Tod. Es sind zwei Männer bei ihrem Tod und Jesus beschreibt zwei Männer nach ihrem Tod. Ich finde das sehr interessant. Vor, bei und nach ihrem Sterben. Und einer wird uns geschildert, der rettet. Da komme ich zum Schluss noch dazu. Und ich habe mir so überlegt, diese Geschichte ist ja krass. Aber wir erzählen oft genauso krasse Geschichten. Ich bringe zwei, drei Beispiele. Wenn es so heiß ist und wir am Schwitzen sind und der See ist da, dann warnen wir unsere Kinder, indem wir was sagen? Was sagen wir? Bitte? Klar, wir sagen, spring nur nicht da hinein, wenn du so erhitzt bist, wenn du dich nicht abgekühlt hast. Und dann sagen wir manchmal noch, denn wenn du so hineinspringst, kann es sein, dass du stirbst. Wir sagen das Wort sterben. Oder wir denken es. Oder die Kinder wissen, worum es geht. Oder wir Erwachsene wissen, worum es geht. Und in Wirklichkeit sagen wir dann, wenn du dann gestorben bist, gibt es kein Zurück mehr. Du wirst nicht mehr an unserem Tisch sitzen. Die Kluft ist da. Jesus macht nichts anderes hier. Er sagt, er warnt vor einem Tod und vor einem Sterben ohne Gott. Oder ein zweites Beispiel, wir können 100 Beispiele bringen. Im Winter, wenn wir auf den Gnadensee gehen, wenn es Eis ist, was sagen wir unseren Kindern? Teste das Eis. Denn wenn du einbrichst, was passiert dann? Dann kann es sein, dass du stirbst. Dann kann es sein, dass du stirbst, obwohl von uns die wehen. Wer ist schon mal eingebrochen auf dem Eis? Wie ist das? Unangenehm. Zum Glück bist du wieder rausgekommen. Wenn du nämlich nicht rausgekommen wärst, würdest du heute nicht hier sitzen. Der war nicht so tief, okay. Elisabeth? Okay. Aber im Grunde genommen sagen wir doch auch, wenn du einbrichst, und nicht mehr rauskommst, dann ist es vorbei. Ist das jetzt Angst oder Liebe? Ist das Angst oder Liebe? Machen wir Angst oder Liebe? Bitte? Beides. Es ist beides. Aber weil Jesus diese Pharisäer so liebt, gebraucht er ein krasses Beispiel. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Oder am heutigen Sonntag sind wieder eventuell viele Motorradfahrer unterwegs. Und ganz vielen Motorradfahrern wird gesagt, wenn du zu schnell in die Kurven gehst, dann kann es durchaus sein, dass du in die Leitplanke fährst. Und es kann durchaus sein, dass es dich tötet. Und wir werden es morgen in der Zeitung wieder lesen, wie viel an diesem Wochenende wieder mit dem Motorrad tödlich verunglückt sind. Die sind alle aufs Motorrad gestiegen, um einen schönen Ausflug zu machen. Wir warnen aber aus Liebe und sagen, wenn du zu schnell bist, hast du ein Problem und du wirst nicht wieder zurückkommen. Und ich könnte weitermachen, Kinder, die auf der Balkonbrüstung, also auf dem Balkon alleine sind. Was sagen wir den kleinen Kindern? Kletter nur nicht da hoch. Denn wenn du runterfällst, haben Mama und Papa ein Problem. Versteht ihr? Wir machen im Grunde genommen ganz genau das Gleiche, was Jesus hier sagt. Wir erzählen und konstruieren Beispiele, um Menschen zu warnen. Und warum tun wir das? Was ist unsere Motivation? Unsere Motivation ist, wir lieben dich so sehr, damit du wieder heil nach Hause kommst. Und das ist die Motivation Jesu. Ihr lieben Pharisäer, ich liebe euch so sehr, damit ihr später mit mir in Abrahams Schoß seid, im Himmel seid. Das ist die Motivation Jesu. Wir wollen Familienangehörige, Kinder, Verwandte vor dem Tod und vor schwerem Leid schützen. Und deshalb erzählen wir Geschichten, die wir in der Regel selbst nicht erlebt haben, aber von denen wir wissen, dass sie etwas mit der Endgültigkeit zu tun haben. Und in diesem Gleichnis kommt die gesamte Liebe Jesu zu seinen ärgsten Feinden zum Ausdruck. Es ist wie ein Hammer. Es ist wie eine Explosion. Es ist wie eine vorletzte Ahnung zur Nachfolge. Ihr Pharisäer, sagt Jesus, ihr Pharisäer seid auf dem Höllentrip, obwohl ihr denkt, ihr seid auf dem Heaven-Trip. Also sie dachten, wir kommen in den Himmel. Eure Theologie ist falsch. Das sagt Jesus hier ganz klar. Der arme Lazarus ist im Himmel und nicht die selbstgerechten Pharisäer. In diesem Gleichnis stellt Jesus die Theologie der Pharisäer auf den Kopf. Nicht die Gesetzestreuen befinden sich im Himmel, sondern der einfach nur da unten lag, der Lazarus, der ist in Abrahams Schoß, aber ihr seid es nicht. Und Jesus, er will sie vor den Sekunden nach dem Tod warnen. Was passiert 5 Sekunden nach dem Tod? Welchen Anblick werde ich haben? Qual oder Abrahams Schoß? Ihr Lieben, ich habe 2015 einen stillen Herzinfarkt gehabt. Und die stärkste Erfahrung für mich war, als ich im Sessel saß in unserem Wohnzimmer und sich alles bei mir drehte und ich dachte, was kommt jetzt gleich? Das habe ich gedacht. Das war eine unglaubliche Erfahrung, die kann man nicht beschreiben, weil sie verunsichert komplett, weil ich ja nicht wusste, wie geht's weiter. Aber ich saß in meinem Sessel und dachte, was kommt in den nächsten Minuten? Qual oder Abrahams Schoß? Hades, Scheol, Hitze und Pein, oder ewige Geborgenheit. Ist unsere Theologie die richtige? Ist mein Glaube, der auf Vergebung, Beziehung, Wiedergeburt und Nachfolge ausgelegt ist, wirklich ein echter Glaube? Jesus will den Pharisäern sagen, Tradition führt nicht in den Himmel. Und Tradition bewahrt nicht vor der Hölle. Gesetz und Gesetzlichkeit führen in die Verdammnis. Und wir müssen uns heute Morgen mal fragen, warum sagt der reiche Mann so verzweifelt? Sag es meinen Brüdern. Ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Frömmigkeit und ihr Glaube war ein Non-Jesus-Glaube. Mose und die Propheten waren ihre Heilsbringer, angeblich. Jetzt aber steht Jesus vor ihnen und warnt. Ja, er bettelt geradezu, dass sie das Bild dieses Lazarus verstehen und dass sie ihre Stellung vor Gott überdenken. Und haben Sie schon mal gemerkt? Das ist ein Gespräch, was aus der Hölle herausgeführt wird, nicht aus dem Himmel. Das Gespräch wird aus der Hölle herausgeführt. Der Reiche spricht aus der Hölle und Jesus steht auf der Erde. Lazarus sagt in der ganzen Geschichte kein einziges Wort, weil er ist geborgen. Er muss nichts mehr sagen. Und der reiche Mann sagt nur eins, sag es meinen Brüdern. Warum? Sie waren auf demselben Weg wie er. Ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Frömmigkeit und ihr Glaube war ein Glaube ohne Jesus. Es ist ein Gespräch, das Jesus ganz persönlich, um beim Bild von Theatergraben zu bleiben, was Jesus ganz persönlich aus dem Theatergraben herausführt, und er will die Pharisäer zur Glaubensbühne bringen. Und ich möchte das auch heute Morgen mal so deutlich sagen. Ja, Jesus ist ein Höllenprediger. Da kommt christliche Gemeinde nicht dran vorbei. Nirgends mehr wie in der Bibel finden wir das Thema Hölle. Und nirgends deutlicher finden wir das Thema Hölle als nur in der Bibel. Und das Bild, was Jesus ganz oft gebraucht, ist auch ein Höllenbild. Aber ihr Lieben, es ist kein Angstmachbild. Jesus redet, wenn es um Rettung und ewiges Leben geht, immer klar und unmissverständlich. Und er hat es seinen Brüdern, seinem Volk und seinen Jüngern immer und immer wieder gesagt. Ich zitiere einmal die Bergpredigt. Hören Sie mal gut hin. Matthäus Kapitel 7, ab Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer. Dort zu finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Und dann bringt er ein Bild, ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und dann, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nicht gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Deutlicher kann man nicht reden. Klarer kann man es nicht sagen. Aus lauter Liebe warnt Jesus die Pharisäer, er will sie retten, er will sie bei sich haben und er will sie auf gar keinen Fall in der Hölle sehen. Und je nachdem, wie wir diese Geschichte aus Lukas 16 hören, je nachdem, wie wir diese Geschichte hören, lesen oder interpretieren, ist es für uns eine Angstmachgeschichte. Für Jesus ist es aber eine Rettungsgeschichte. Mit einem dieser Pharisäer würde er ein seelsorgerliches Gespräch führen und er würde ihn auf den neuen Weg hinweisen. Und das ist kein geringerer als Nikodemus. Und diese Geschichte können wir nachlesen in Johannes Kapitel 3. Und was sagt er dem Nikodemus? Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Das sagt er dem Pharisäer. Da kommst du nicht dran vorbei. Ihr Lieben, sag es meinen Brüdern. Natürlich ist hier zunächst das Volk Israel gemeint. Aber was sagt Abraham dem reichen Mann? Wenn sie, also deine Brüder, Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Sag es meinen Brüdern. Aus der Hölle kommt plötzlich der Rettungsversuch. Aus der Hölle kommt der Rettungsversuch. Die Brüder sollen gerettet werden. Der eine Reiche weiß um seine ewige Verlorenheit. Aus Liebe, aus Verzweiflung, aus dem Erkennen der Endgültigkeit hat ein Bruder, einer dieser Brüder, durch die schreckliche Erfahrung des Todes, des Leids, der Qual, der Hitze, der sichtbaren Kluft erkannt, wohin sein irdischer Weg führt. C.S. Lewis finde ich sehr interessant. C.S. Lewis schreibt in dem Buch Die große Scheidung, Kapitel 9, folgenden Satz. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ein sehr interessanter Satz. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Ohne diese Selbsterwählung wäre es keine Hölle. Und ein zweiter Satz von C.S. Lewis. Die Türen der Hölle sind von innen verschlossen. Der Wunsch des reichen Mannes heißt, schick Lazarus als Zeuge für meine Familie. Lazarus soll Zeugnis ablegen für seine fünf Brüder und sie warnen. Kann das auch heißen, ich wurde leider nicht gewarnt? Die Antwort Abrahams heißt Nein. Es ist in unserer Geschichte ein doppeltes Nein. Ihr Pharisäer lehnt die Schrift ab und ihr Pharisäer und euch Pharisäer werden auch wird auch ein Wunder an die Auferstehung nichts helfen. Der Mann, der von der Hölle rettet, wer ist das? Wer erzählt dieses Gleichnis? Und damit komme ich zum Schluss. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und welchen biblischen Hinweis gibt er den Zuhörern? Er gibt zwei Hinweise. Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Und der zweite, er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Was sagt Jesus? Alles, was ihr braucht, Und was ihr wissen müsst, um nicht an den Ort dieser Qual zu kommen, ist die Heilige Schrift. Mehr sagt er nicht. Vertieft euch in das prophetische Wort, dann werdet ihr erkennen, wer vor euch steht. Das sagt der Schriftgelehrten. Kein Wunder, auch keine Totenauferweckung führt ins ewige Leben, sondern nur ich. Er sagt den Schriftgelehrten, lest doch bitte mal Jesaja 53. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Denkt an die Wunden des Lazarus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus sagt, nicht die Angst vor der Hölle rette dich vor ihr, sondern einzig der Glaube an den, der für dich durch die Hölle ging. Jesus ging buchstäblich durch die Hölle, für uns ans Kreuz. Ihr Lieben, es waren nicht die körperlichen Qualen, sondern es war die Gottverlassenheit. Jesus war am Kreuz ohne den Vater. Gott hat ihn verlassen, fallen lassen, losgelassen. So einsam wie der reiche Mann, hing Jesus am Kreuz. Und das Kreuz war für Jesus der Ort der Hölle. Das Kreuz wurde für Jesus zum Spottplatz, zum Ungerechtigkeitsort und doch zum Rettungsort. Am Kreuz war der Tod. Das hat und wird Jesus erleben. Und er warnt die Pharisäer und die Zuhörer. Sag das meinen Brüdern. Es ist die Kreuzesliebe Jesu, die wir nicht verstehen oder verstehen wollen. Es ist Gottes Liebe zu Israel, die wir brauchen. Diese Liebe entfacht den einzig und richtigen Wunsch zur Rettung und zur Mission. Sag es meinen Brüdern. Ihr Lieben, manchmal muss man sehr tief fallen, um das zu verstehen. Aber es ist noch Zeit. Wie gesagt, es ist ein Bild, ein Gleichnis. Umkehr ist immer möglich. Amen.